Seit den alten Pyramiden im Ägypten bis zu den modernen Wolkenkratzern gibt es Overwatch. Das war 2016 Spiel des Jahres und hat einen Metacritic-Review von 91 von 100. Aber es gab einige Probleme in der Vergangenheit. Es wurde dann irgendwie 2022 in einen finalen Schlaf gesetzt mit einer möglicherweise schlechteren Version des ursprünglichen Spiels. Spieler, die das Spiel damals gekauft hatten, hatten dann Pech gehabt. Weil
heute werden wir uns alle interessanten Details anschauen, die das Spiel so interessant gemacht haben. Wir wollen uns anschauen, was wir tun können und nicht nur, was eine Spielfirma von uns möchte. Also herzlich willkommen, liebe Menschen und andere fühlende Wesen. Herzlich willkommen zu dieser Präsentation und herzlich willkommen zu Reverse Engineering Overwatch. Oder eher, wie Overwatch Entwickler aus Versehen eine Anleitung zur Verfügung gestellt haben, wie man ihr Spiel reverse engineeren kann. Huch. Okay, Teil 1. Bevor wir anfangen, lasst uns die langweiligen Dinge anschauen. Wer bin ich? Hi, ich bin Lena. Aber online bin ich hauptsächlich unter dem Namen Breaking Bread zu finden. Ich programmiere jetzt ungefähr seit 10 Jahren und ich bin 23 Jahre alt. Ich habe eine Hass-Liebe-Beziehung mit Computern und vielleicht ist das einfach nur das Stockholm-Syndrom. Ich bin manchmal ein Fan von Overwatch. Ich spiele seit ich 16 bin und bis heute. Dieses gesamte Projekt von mir war und ist ein Liebesprojekt. Overwatch ist mein Lieblings-Multiplayer-Spiel aller Zeiten. Ohne dieses Spiel hätte ich viele Freunde und beste Freunde nie getroffen. Ohne das Spiel hätte ich wahrscheinlich nie angefangen zu programmieren. Und ich hätte wahrscheinlich niemals von diesen Menschen erfahren, die Overwatch zum Leben gebracht haben. Ich glaube, Overwatch ist wunderschön designt. Und ich habe in den letzten 10 Jahren von Overwatch-Spielen kaum irgendwelche Crashes oder Bugs gefunden. Trotzdem werde ich vielleicht ein paar kritische Dinge über Overwatch-Entwickler im Laufe dieses Talks sagen. Ich werde vielleicht über Bugs sprechen, die in den letzten Jahren schon gefixt wurden. Also, ohne jetzt weiter um den heißen Brei herumzureden, wie reverse-engineert man eigentlich ein Spiel? Als ich angefangen habe in 2024, hatte ich wirklich gar keine Idee, wie man sowas machen könnte. Und um wirklich ehrlich mit euch zu sein, ich habe immer noch keine Idee. Seid nicht so eingeschüchtert davon. Es ist wirklich gruselig, etwas Neues anzufangen und manchmal scheitert man auch. Lasst uns nochmal von vorne anfangen und anschauen, wie ich hier gelandet bin. Also, was wissen wir? Nicht viel. Overwatch wurde aus einem gescheiterten Projekt mit dem Namen Titan gestartet. Es nutzt Geld und eine unterliegende Rendering Engine von diesem Projekt. Dieses Projekt enthält Tank, die Rendering Engine, und VS Core für das Netzwerkinterface. Es gibt auch noch manche andere Abhängigkeiten, die zum Beispiel, ob die Open Source sind, zum Beispiel für den Voice Chat und eine Dependency namens Lightning. Also, lasst uns die wichtige Frage stellen. Welche Version wollen wir eigentlich zum Anfang verwenden? Wir könnten natürlich die aktuellste Version verwenden. Da könnten wir aktuellen Netzwerk-Traffic anschauen und das Spiel live debuggen. Es hat natürlich aber auch Nachteile. Man hat bessere Anti-Cheat-Systeme, die uns langsamer machen. Es gibt immer aktuelle Updates, die wir durchführen müssen. Und wahrscheinlich haben wir auch weiterentwickelte Systeme und weniger Debug-Informationen, die über die Jahre entfernt wurden. Weil die Game Engine aber deterministisch ist, dann ist der Client Feature Complete und daher können wir auch die Beta-Version aus 2015 verwenden, die auf archive.org hochgeladen wurde. Das habe ich aus mehreren Gründen getan. Das Spiel war damals auf seinem ersten Stand und auch moderne Systeme waren damals in ein oder anderen Formen vorhanden. Das erlaubt uns, einen sehr grundlegenden Überblick über die Funktion des Spiels zu finden. Manche Debug-Informationen könnten auch immer noch da sein und noch nicht entfernt worden sind. Im Rückblick stimmt das nicht so wirklich. Und es gibt ein schlechteres Anti-Cheat-System. Soweit ich weiß, gibt es keinen Network-Dump. Das könnte die Entwicklung schwerer machen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es eigentlich ziemlich cool, die Overwatch-Version zu spielen, die meisten Personen nie zu Gesicht bekommen haben. Weil das die erste Version von Overwatch ist, viel vom Anti-Cheat war ausführbar. Alles kann entfernt werden und der originale Code vor der Obfuscation konnte angeschaut werden. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, aus offensichtlichen Gründen, aber lass uns anschauen, dass ausführbare Dateien in anderen Plattformen, die nicht Windows sind, gar kein Anti-Cheat-System haben. Manche haben sogar mehr Debug-Funktionen. Ihr solltet euch wahrscheinlich das anschauen, Blizzard. Also, die Deobfuskation ist eine interessante Idee. Das ist wirklich das Einzige, was ich sagen muss, außer an einem Punkt, es ist dein eigener Fehler, dass jemand anfängt, dein Spiel zu reverse-engineeren. Teil 2. Lass uns jetzt das Interessante anschauen. Die erste Sache, die du sehen kannst, wenn du eine gesäuberte, ausführbare Datei anschaust, sind Strings. Es gibt ungefähr 22.000 bis 28.000 Strings. Das kommt auf die Version des Spiels an, die du hast. Ungefähr 5.000 Strings sind verschlüsselt. Lass uns ein paar Beispiele anschauen. Client Instance zum Beispiel. Das scheint wie ein Nachrichtenaustauschprotokoll zu sein. Offensichtlich gibt es, natürlich muss das User-Interface-Code mit irgendetwas kommunizieren, zum Beispiel der Play-Button oder auch Tastaturbefehle müssen verarbeitet werden. Und ich bin wirklich froh darüber, dass diese Dinge überhaupt benannt sind. Und es gibt einen String mit dem Namen fail-to-load-state-script-graph. Das ist wirklich cool, weil es uns erlaubt, viele Debug-Informationen vom StateScript zu entfernen. Ein kleiner Fun-Fact, sie haben auch vergessen, die List-All-Command-Option zu entfernen, um alle Command-Optionen aufzulisten. Overwatch speichert auch ein paar Spieleinstellungen. Die meisten kann man als Nutzer nicht sehen, aber es gibt ziemlich viele. Und hier sieht man einfach nur ein paar Beispiele davon. Es gibt mehr als 100 und die können während des Spieles geändert werden. Und manche werden aber auch von Anfang an gesetzt. JAM, das steht für Joe's fortgeschrittenes Nachrichtensystem. Ihr könntet euch jetzt vielleicht fragen, wer ist Joe? Und hier ist unsere Antwort. Glücklicherweise hat uns Joe Ramsey eine Präsentation in 2015 über genau dieses System gehalten. Seine Arbeit ist immer noch in World of Warcraft und Overwatch weit verbreitet, auch wenn Overwatch eine andere Version hat. Es ist eine einfache Art, Serverkommunikation zu beschreiben, ähnlich zu Protobuf. Nachrichten haben alle eine eindeutige ID und werden für diesen Talk ist das alles, was wir wissen müssen. Die Implementationsdetails sind nicht wirklich wichtig für mich, weil ich dieses Message-System sowieso nie wirklich implementieren wollte. Warum sollte man also viele Worte verwenden, wenn man auch wenige verwenden kann? Hier sind die Funktionen, die die Protokollpools mit den Nachrichten verbinden. Das Wichtigste, was du auf dem Screen sehen kannst, ist, dass zum Beispiel
So, wir zoomen mal ein bisschen rein, dass wir das alles sehen können. Die virtuellen Adressen gehören zu Dispatch-Funktionen in diesem Prozess für vom Server eingehende Nachrichten. Lass uns mal ein Beispiel angucken. Dieses zum Beispiel Client in Lobby Connect. Diese Funktion selbst ist nur ein großes Switch-Statement. Das zweite Argument ist die GEM-Nachricht selbst. Und das ist einfach nur eine C++-Klasse, Basisklasse. Und eins bedeutet den Fehlerzustand. Und ich habe lange versucht herauszufinden, warum ich nur den Login-Screen bearbeiten konnte. Und mit dieser Nachrichten-ID. Hier ist eine Schleife, die dann die eingehenden Nachrichten in eine Hashmap ablegt. Und so sprechen wir über CAST. CAST Content Addressable Storage Containers. Und das ist, was Blizzard für alle Spiele benutzt. Und Overwatch ist hier keine Ausnahme. Daten werden verschlüsselt und entschlüsselt mit Schlüsseln, die vom Server geschickt werden. Also lass uns nochmal auf diese GEM-Funktion gucken und auf die Querverweise, auf welche Klassen es verweist. Und plötzlich wird es alles viel klarer. Dies ist die erste Non-Stream-Cask, die hier in dieser Initialisierungsfunktion implementiert ist. Und wenn diese GEM-Message hier einen Schlüssel erwartet, dann sollten wir einfach die Schlüssel schicken, die es erwartet. Und dann wird der GEM-Handler aufgerufen und jetzt sind wir in der Lobby, in dem Eingangsbildschirm.
Part 3.
Teil 3. Hier wird es jetzt wirklich interessant. Das Laden von Ressourcen. Jetzt haben wir den Client überzeugt, dass er auf den Hauptbildschirm wechselt. Und dann wollte ich gerne wissen, was ich hier wirklich genau gemacht habe. Aber das war ein Fehler. Das Resource Management ist verrückt und wir lassen das Overwatch lieber alles selbst machen. Aber wenn man eine sadistische Ader hat, dann gibt es hier einige zur Auswahl. Ressourcen werden durch 8-Byte-Identifikatoren identifiziert, zum Beispiel Region, Plattform und Locale. Und die ID ist einfach nur eine inkrementelle ID und ist kein Hash. Also ist es ganz einfach? Nein, auch nicht. Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Dieses Resource-ID ist die ID vom Tracer-Gameplay und es hat die ID, die fortlaufende ID 1. Das heißt, der Resource-Type sollte hexadezimal 400 sein, aber nein, in Wirklichkeit ist es 3. Und wie kommt das? Erst wird eine Bitmask-Maske erstellt von der Resource-ID und dann bleiben nur die letzten beiden Bytes übrig. Und wenn das gemacht ist, werden alle Bits einmal invertiert. Und das bedeutet, das signifikanteste Bit ist dann das am wenigsten signifikante Bit anschließend. Und dann ist jetzt der Wert 2. Nein, auch nicht. Dann wird nochmal inkrementiert die Zahler. Und dann hat man den Type Identifier von der Entity Definition. Das ist 3 in diesem Fall. Und das wird in diesem Code ganz viel benutzt. Und wenn man eine inkrementelle ID braucht im Type Specifier, dann wird immer diese FlipBits-Funktion aufgerufen und macht wieder die reverse Operation. Und warum? Ich weiß es nicht und ich traue mich jetzt auch nicht mehr zu fragen. Strukturierte Daten. Wenn man es über die Script-Funktion von Overwatch liest, dann geht es immer um Structured Data. Und das ist die Basis für ganz viel von dem Gamecode, wie Konfigurationen und Modellkonfigurationen, Animationen, User Experience Styling und Layouts. Was er hier nicht erwähnt hat, was vergessen wurde, ist auch die Client-Server-Data-Serialisierung. Und ich beschwere mich nicht, dass das fehlt an dieser Stelle. Und es gab aber keine STU-Files, die jemals irgendwie Blizzard verlassen haben. Und es gibt aber nur eine instanzierte C++-Klasse. Aber da ist keine Logik drin von dem Spiel. Aber man sieht, dass es Vererbung, Attribute und Laufzeitreflexion enthält. Und wir brauchen aber Metadaten und hier konnte man die finden, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man das lesen kann. Und hier sind alle Felder, die man erwarten würde. Ein Hash für den Namen, die Größe der Instanz, Feldspezifikationen und Default-Werte und einige Beschränkungen und andere Werte. Und dies ist nur ein Beispiel von einer virtuellen Funktion, von einer ST-Klasse. Die meisten geben immer nur 0 oder 1 zurück und wurden in späteren Versionen auch entfernt. Und was bleibt übrig? Am Ende haben wir sowas hier, den STU Explorer. Ich habe nie versucht, das perfekt zu dekodieren und das ist mir nicht gut bekommen. Und es gibt hier zwei verschiedene Arten von STU, einfach weil das Ganze ein riesen Durcheinander ist. Version 2 davon wurde zwischendurch mitten bei einer Versionsänderung veröffentlicht. Und man sieht es auch an den Namen, dass es hier Version 1 gibt zum Teil. Und Version 2 bedeutet hier einfach, das ist besser als Version 1.
Ich würde gerne, dass jeder einmal applaudiert für die Leute von Datawatch. Die haben da einfach 3 Dateien, die da mit über 2000 CRC zu Namen, Zuweisungen oder Mappings sind, die da einfach in diesem GitHub rumliegen. Genau. Noch zum Schluss, bevor wir weitermachen, sollten wir uns noch einmal diesen STU Explorer anschauen. Und es gibt ganz schön viele Felder, die Listen sind. Das bedeutet also, hier gibt es diese Struktur, die nenne ich STU Bullshit-Liste. Warum nenne ich die jetzt Bullshit-Liste? Ja, schauen wir uns mal dieses In64-Feld an, das die Flagge ist. Wenn es 1 ist, dann ist der erste Void-Pointer ein Zeiger auf die List. Ansonsten ist es was anderes. Will praktisch sagen, dass diese Liste anders aussieht, je nachdem, wie das Flag aussieht. Ich habe im Echten dann keine Ahnung, was das eigentlich soll. Und ich will euch auch eigentlich nicht erklären, wie jetzt die Maps noch funktionieren, weil das ist noch schlimmer. Aber naja. Okay, nächstes Thema. StateScript. Das Herz der Spiellogik und alles, was da passiert, wurde von den Overwatch-Entwicklern selber dokumentiert. Also Dankeschön an der Stelle. Und das ist wirklich ein tolles Stück Software. Genau, es ist eine graphbasierte Skriptsprache, die manche Dinge besteuert, wie zum Beispiel Traces, Animationen, wie irgendwie Capabilities spawnen und andere Dinge. Und es gibt da 2 Arten von. Es gibt synchronisierte und unsynchronisierte. Zum Beispiel Musik ist nicht synchronisiert. Ich muss mich jetzt aber leider ein bisschen beeilen, weil ich nicht viel Zeit habe. Wenn ihr mehr lernen wollt, dann gibt es da, wie gesagt, auch diesen Vortrag von dem Overwatch-Entwickler Dane Reed. Okay, also es gibt 4 verschiedene Typen von Nodes oder Knoten. Das eine sind Entry Points, da gibt es irgendwie 2 von. Dann gibt es StateScript und Game Message. StateScript sendet direkt einen Impuls und das andere sendet erst einen, wenn das Richtige erreicht. Und da hängt dann eventuell STU-Data dran, die verarbeitet werden kann. Dann gibt es auch noch Actions, die werden direkt verarbeitet, zum Beispiel, dass irgendwelche Töne abgespielt werden. Und es gibt States, die dann im Hintergrund irgendwelche Dinge ausführen und dann verschiedene Outputs hin und her schieben können. Also es gibt States und andere Nodes und die haben verschiedene Outputs und die kann man dann verarbeiten. Dann gibt es auch noch Conditions. Wenn man an so einer Condition ankommt, dann kann etwas überprüft werden und je nachdem oder nicht wird dieser Impuls dann weitergeleitet. Es gibt 2 Arten von Entry Nodes, 113 Actions, 157 States und 4 Arten von Conditions oder Bedingungen. Das eigentlich gar nicht so viele ist, wenn wir mal ehrlich sind. Und diese Nodes oder diese Knoten werden dann von Config-Variablen bestimmt. Davon gibt es ungefähr 1000. Und die können alles Mögliche benutzen oder darauf zugreifen, zum Beispiel Zustände von irgendwas im Spiel oder auch kompliziertere Ausdrücke, wie zum Beispiel ein Vergleich, ob x größer als 0 ist oder sowas. Dann gibt es eine besondere Art, nämlich die dynamischen Config-Vars, Config-Var Dynamic. Die nennen wir auch State-Script-Variablen, weil die kann das Skript eben verändern. Und auch andere Skripte und Entities können diese Variablen verändern. Und dann gibt es auch Knoten, die praktisch aufgerufen werden, immer wenn sich einer dieser States ändert. Und da gibt es auch besondere Typen, nicht nur Integers sind erlaubt, sondern auch Dictionaries oder eine Referenz zu einem anderen State-Script. Und die werden in sogenannten Varbecks gespeichert, entweder im Skript selbst oder in einer Entity. Entities haben irgendwie 3. Der eine ist immer reserviert oder alloziert. Und die anderen nur, wenn die Entity gerade die lokale Entity ist. Und dann den dritten weiß ich nicht so richtig. Das habe ich irgendwie nie richtig gesehen. Und während meinem Durchschauen durch den Code habe ich aus Versehen Mathe neu erfunden. Ihr könnt euch später bei mir dafür bedanken. Gut, dann haben wir jetzt Teil 4, nämlich das System. Wir reden darüber, wie diese ganzen Systeme alle gut miteinander klarkommen. Und zwar, Overwatch benutzt nicht einfach Unity, funktioniert nicht so wie Unity oder Unreal, sondern es benutzt eine sogenannte Entity-Component-System. In einer idealen Welt hat dann eine Entity eine Menge von Komponenten, eben die Components, und der ganze State und die ganzen Systeme schauen sich dann immer nur die Komponenten an. Hier ist zum Beispiel mal ein Beispiel. Wir haben einen Spieler, sie heißt Tracy. Die hat jetzt 3 Komponenten. Einmal die Gesundheit, einmal die Bewegung und eben das State Script. Und dann gibt es ein paar Systeme, die da in diesem Spiel vorhanden sind. Es gibt deutlich mehr als die Systeme, die hier stehen. Ja. Und dann gibt es eben noch die Entity Admins, die diese Systeme jetzt beeinflussen. Die Entity Admin enthält alle Systeme und Factory Functions und alle Entities und auch noch andere Metadaten für das System. Und es gibt sogar 4 Typen von diesen Entity Admins. Es gibt den Lobby Admin. Die Lobby hat alle möglichen Singleton-Objekte, die dann nur während der Lobby existieren. Und das ist größtenteils für die UI und den Login zuständig. Dann gibt es die Lobby Map. Die Lobby Map ist der coolste von allen. Denn die Lobby Map existiert innerhalb einer anderen Entity Admin. Und das ist nur dafür da, die Hintergrundkarte in der Lobby zu laden. Dann haben wir noch die Game Entity Admin. Und die interessiert uns hier eigentlich. Alles, was im Game passiert, ist eben in dieser Game Entity Admin. Und dann gibt es noch die Replay Admin. Das ist dann, wenn man zum Beispiel gestorben ist im Spiel, dann kommt eben diese Replay Action Admin. Okay, also was ist jetzt Map System? Es ist recht einfach, den Client dazu zu bringen, eine Map zu loaden. Dafür senden wir einfach eine Nachricht und das setzt dann das Map System auf Laden. Und man muss die Map-Resource-ID eben mitschicken. Und sie waren auch noch so nett und haben uns eine Zuweisung von was hier was bedeutet, gleich mitgegeben. Also, wir setzen es einfach in die Map-ID und setzen den State of 2 und plötzlich laden wir.
When doing this, Overwatch rewards us with this lovely
set. Wenn wir das dann machen, dann sehen wir hier den normalen Login-Screen. Es fehlt nur noch eine kleine Sache, nämlich, dass wir auch Entities spawnen, also in die Welt platzieren könnten. Entities ist eben alles außer Effekten oder der Welt selbst und so weiter. Und das muss alles mit STU Entity Definitions gespawnt werden. Und so sieht die Klasse dafür aus. Und alles, was das Spiel braucht, um so eine Entity zu spawnen, steht da drin. Zum Beispiel ein Skin überschreibt einfach nur manche dieser Komponenten. Gut, also praktisch haben sie Kinder davon abhängig oder süchtig darauf gemacht, irgendwie einen 8-Bit-Wert zu ändern. Gott sei Dank können wir hier eine Klasse verwenden, die alles für uns tut, um eine Entity zu spawnen, nämlich alle Komponenten laden und so weiter. Also probieren wir das mal aus. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in-game und können uns bewegen. Oder?
Well, not so fast.
Nicht so schnell. Ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte auch nicht woanders hinschauen, also die Kamera bewegen. Denn Spieler in Overwatch sind nicht nur eine Entity, sondern mindestens zwei. Es gibt die Controller-Entity und die Model-Entity. Und der Controller enthält alle möglichen Dinge wie deinen Account, deinen aktuellen Held, deinen Selection State. Während die Model-Entity das tatsächliche Modell enthält, das dann auch sich durch das Spiel bewegt. Und die hat dann ein State-Script für Abilities oder Fähigkeiten oder sowas. Und diese zwei Entities haben eben Entity-IDs. Und das, was sich um Spawning kümmert, nennt sich das Mirror-System. Aber alles, was dieses System tut, ist praktisch die Informationen des Servers zu laden. Deswegen gibt es keine wirklichen Informationen darüber, wie das in der Beta funktioniert hat. Aber soweit ich weiß, hat es sich auch nicht groß verändert. Jedenfalls weiß das Spiel aber, wie diese zwei Entities miteinander kommunizieren. Und hier sind ein paar Notizen, die ich dazu gemacht habe, wenn man eben rumrennt zum Beispiel. Wenn man das jetzt komponiert, dann haben wir einen Controller, der einen Komponente hat mit zwei Entity-IDs. Das ist einmal die Entity, mit der wir uns bewegen, die Entity, an der die Kamera hängt, und die Entity, mit der wir uns also nach oben und unten gucken, also aimen. Und die andere Entity enthält dann einfach nur einmal eine Referenz auf den Controller. Und damit können eben bestimmte Overwatch-Funktionen implementiert werden.
Lass uns weiter mit der Live-Demo machen.
Okay, dann lass uns einfach das kleine Ding aktivieren. Das Skalieren scheint, das scheint gut zu klappen. Ja. Klappt das?
No.
Nein. Vielleicht werden wir es auch ohne der Anpassung der Größe hinbekommen müssen und einfach hoffen, dass alle es sehen können, weil die Beta-Version von Overwatch wirklich nicht gerne größer oder kleiner gezogen wird. Also ungünstigerweise werdet ihr jetzt im echten Leben reinzoomen müssen. Also, sobald man dieses kleinen Button drücke, können wir sehen, dass ihr jetzt Entwickler seid. Und jetzt kann ich endlich an meinen Startbildschirm gucken, auf meinen Startbildschirm gucken. Jetzt. Ungünstigerweise ist alles hier servergesteuert. Das heißt, wenn wir ins Tutorial gehen, sagt es nur dem Server, hey, sag mir bitte, dass ich im Spiel bin. Aber ich habe eine kleine Demo für euch vorbereitet, so dass wir uns hoffentlich in ein paar Sekunden etwas anschauen können.
Well, that's ominous music. That is not supposed to happen.
Das soll nicht passieren. So klingt die Musik nicht. Wie ihr sehen könnt, ist viel von dem Spiel sehr programmierbar, also kann man viele Dinge machen. Leider ist das Laden der Helden auch vom Server gemacht, aber für diesen Server, aber für diese Demo habe ich einfach die Funktion genommen und dann, super. Ungünstigerweise können wir hin und her laufen, aber zum Beispiel zurück zur Basis zu telefonieren funktioniert nicht. Dafür müssen wir den Server fragen, was wir tun sollen. Das können wir nicht. Also lass uns einfach ein bisschen rumlaufen und... Ah, ist leider eine relevante Verzögerung. Ja. Also, wenn ich eine zweite Demo starten könnte, das wäre super. Okay, so.
Let's start this instance. Unfortunately,
lass uns die Instanz starten. Ungünstigerweise wollte ich das mit einem anderen Spieler machen, die im Publikum sitzt, aber aus technischen Gründen geht das leider nicht. Deshalb werden wir das lokal machen müssen. So. Das ist eine Demo mit sehr viel Bass. Okay. Lass uns schauen, wie es aussieht. Zweiter Versuch, bevor ich aufgebe.
Traveling to Hanamura.
Chase Love! The cavalry!
Hallo.
Hallo. Ungünstigerweise foltere ich jetzt gerade wirklich meinen kleinen Framework-Laptop. Also haben wir leider nur 5 Bilder pro Sekunde, aber... Wie ihr sehen könnt, kann man einen Game-Server machen und man kann auch einen zweiten Spieler spawnen. Lass es mal wieder zurückgehen. Eine weitere Sache, die ich euch zeigen wollte, ist, die Beta hatte etwas, das sich Map-System, Kartensystem genannt hat. Man kann die Karte hier sehen. Und ich glaube, noch nicht mal Overwatch 2 hat diese Karte. Es ist wahrscheinlich einfach irgendein Artefakt. Ich weiß es nicht. Wie ihr sehen könnt, ist es auch nicht Hanamura, sondern Nubis. Es ist nur eine Karte. Also lasst uns wieder zurückgehen.
See if that works.
Lass uns schauen, ob das klappt. Ja, super. Okay. Also, wie ihr sehen könnt, war ich in der Lage, Multiplayer hinzubekommen. Ungefähr vor einem Monat habe ich einfach casually durch Overwatch gescrollt und durch das Networking-System gescrollt, bevor ich eine sehr wichtige Mathe-Klausur hatte. Und ich habe herausgefunden, dass Klasse gefunden, die sich BS Data Store nennt. Und ich habe nichts Öffentliches dazu gefunden. Und ich glaube aber, dass BS für Bitstring steht. Es nutzt drei unterschiedliche Systeme für das Netzwerkprotokoll. Wir wissen nicht, warum sie STU benutzt haben, für die Bewegung und den Bewegungsstatus verwendet haben. Kleiner Fun Fact, wenn ich den Code richtig gelesen habe, hat die Beta-Version eine Bitrate von 46 Hertz. Also, die Demo wurde von vielen Gebeten zusammengehalten. Nichts außer der Bewegungsstatus ist synchronisiert, Breakable Entities zum Beispiel nicht. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu machen, das Spiel zu reparieren. Es ist endlich Zeit für die Community, Overwatch zu befreien und unser eigenes Spiel zu entwickeln. Aber du, das Spiel zu entwickeln, das du und ich uns über die Jahre vorgestellt. Das hier ist nur eine unvollständige Liste, was alles noch erledigt werden muss. Also, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wann ich meine Sachen veröffentliche, meine Forschung. Und dazu sage ich...
Please go wild.
Bitte werdet verrückt und macht alles, was ihr wollt mit meiner Arbeit. Das beinhaltet einen schlechten Window-Manager, bearbeitbare STUs, sehr schlechte Netzwerkserialisierung, Misaligned Resource Struct, das ist so schlecht wie von Overwatch, Schmerz, und ungünstigerweise konnte ich nicht alles, was ich gefunden habe, in diesem Talk präsentieren. In den nächsten Wochen werde ich Stück für Stück mein Projekt und die ganzen Strukturen hochladen. Aber gib mir bitte ein bisschen Zeit. Ich brauche ein paar Ferien, sowohl von Overwatch als auch von der Universität. Okay, also, jetzt die Schlussfolgerung. Overwatch kann wie ein offenes Buch gelesen werden. Es gibt genug Debug-Informationen, sodass wir unsere eigene Version des Spiels erstellen können. Die Game Engine ist wirklich schön designt, besonders das Entity-Component-System. Und das Spiel kann uns nicht mit Gewalt weggenommen werden. Nicht mehr. Es ist Zeit für uns, selbst die Regeln zu schreiben. Und wie Mawaifu einmal gesagt hat, das ist nicht illegales Hacken, das ist Reparieren.